Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt.
Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung.
Warum sehe ich dann aber 4 Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der 4. sieht aus wie ein Sohn der Götter.
Daniel! Hat dein Gott dich vor den Löwen retten können?
Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
Hallo zusammen. Ja, krasser Typ dieser Daniel. Krass, was der alles erlebt hat. Der hat Wunder erlebt, wie ich als Christ sagen möchte. Wow, so möchte ich auch mit Gott unterwegs sein und so verrückte Dinge, so verrückte Geschichten erzählen können von meinem Zusammenleben mit Gott. Geht es euch auch so? Möchtet ihr auch gerne aus dem Feuerofen gerettet werden oder aus der Löwengrube herausgeholt haben und ihr hattet dich mit euren Löwen nur so mal kleines, kurzes Stell dich ein? Wer möchte nicht auch so ein Wunder erleben? Hand hoch. Ich höre nichts. Ist eine kleine Bande heute, aber ich muss euch sagen, wenn ihr dieses Wunder erleben wollt, dann müsst ihr mit in die Löwengrube kommen. Dann müsst ihr mit in den Feuerofen kommen, ob ihr wollt oder nicht. Sonst könnt ihr das Wunder nicht erleben. Ich habe mir schon überlegt, sag mal, was für ein Terrain, was für eine Umgebung musste dieser verrückte Daniel denn eigentlich gehabt haben, dass der so krass mit Gott unterwegs gewesen sein musste. Lasst uns mal einfach kurz nochmal auf der Leinwand anschauen, wie der geschichtliche Hintergrund von Daniel tatsächlich war.
Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen.
Ja, Daniel war im Exil. Im Exil ist man nicht einfach so mal kurz aus Spaß. Wisst ihr, ich bin auch Schweizerin, aber ich bin hier nicht im Exil. Ich habe meinen Lover, der mich hierher verschleppt hat. Und das ist total eine andere Bedingung. Ich fühle mich wohl hier, aber ich weiß nicht, wie es Daniel wirklich so ging in Babylon. Denn was er im Exil dort erlebt hat, finde ich schon richtig, richtig krass. Ich finde es wirklich krass, dass er so Wunder erleben durfte. Aber wisst ihr was? Daniel brauchte diese Wunder nämlich auch, sonst hätte er gar nicht überlebt. Wenn ihr Wunder erleben wollt, müsst ihr ganz oft in so krasse Situationen kommen, dass ihr eines Wunders bedürft. Ich weiß nicht, ob ich weiter um Wunder bete. Doch, werde ich. Schauen wir uns mal Daniel an. Wie lebte er seinen Glauben in einer Welt, die ganz andere Werte vertritt? Leo Bigger hat es ganz gut ausgedrückt. Er nannte diese Welt mit diesen zwei Kulturen oder mit diesen zwei Anforderungen an Daniel das Daniel-Dilemma. Ich habe dann natürlich sofort mal ein bisschen gegoogelt und geguckt, was ist eigentlich ein Dilemma? Als Dilemma, auch Zwickmühle, wird die Zwangslage einer Person bezeichnet, die sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muss, die gleichermaßen schwierig sowie auch unangenehm sind. Demnach ist das Dilemma stets eine Situation, die zwar mehrere Auswege bietet, von denen allerdings keiner zum gewünschten Resultat führt. Oh oh. Ich kann das so nicht ganz unterschreiben, aber kommt mal mit in die Predigt und vielleicht seid ihr nachher auch meiner Meinung, dass es nicht gut herausgekommen ist für den Daniel. Genug von diesen Wortklaubereien, von all diesen Theorien. Ich möchte mit uns beten und ich möchte Gott bitten, dass er aus dieser Moment hier im ICF einen Wundermoment macht. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort, die Bibel, an die Seite gestellt hast, dass wir uns da orientieren können, dass du Menschen wie Daniel seine Geschichte in dieser Bibel hast aufschreiben lassen, damit das auch für euch noch, uns noch aufzeigen kann, wie wir auf dieser Welt durchkommen, in einer Welt, wo es gilt, einen Spagat zu machen. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist über uns ruht und ich möchte dich bitten, dass deine Botschaft hier gesprochen werden kann und dass deine Botschaft aber auch im Herzen eingeschlossen werden kann. Im Namen Jesu. Amen. Alles ist anders, alles ist fremd. Von der Heimat sind sie getrennt. Es war nicht nur die Trennung, die örtliche Trennung von ihrer Familie, sondern für Daniel war es auch eine Trennung von seinen ganzen Gewohnheiten, wie er gelebt hat. Als er dann auch noch vom Aspenas ausgesucht wurde, an den königlichen Hof zu kommen und eine Ausbildung, eine Elite-Ausbildung zu absolvieren, da wurde eine der ersten Taten, Dresscode ändern. Wie bei jedem neuen Job bekommen auch Sie zuerst mal neue Kleider. Weil Kleider machen Leute, Kleider sagen etwas über dich aus, Kleider sagen etwas über das aus, was du zu tun hast. Logisch, stellt euch vor, ich arbeite in einer Kindertagesstätte, stellt ihr vor, ich komme plötzlich mit dem Arztkittel in die Kindertagesstätte, ich weiß nicht, mit wie vielen Kindern ich noch Beziehungen aufbauen könnte. Es macht Sinn, Dresscode, in vielen Situationen. Was für mich aber gar keinen Sinn macht, ist folgender Fakt. Nach dem Einkleiden mussten sich die Jungs auch noch gefallen lassen, dass sie neue Namen bekamen. Und jetzt guck mal hin, was für Namen die Jungs bekamen. Ich fand das schon ziemlich heftig. Daniel, dessen Bedeutung Gott ist mein Richter war, heißt jetzt Belshazzar. Belshazzar bedeutet Herrin, beschütze den König. Hanania, das heißt Jahwe oder Gott, ist Gnade, bekam den Namen Schadrach. Ich habe Angst vor Gott. Mischal, sein Freund, wer ist wie Gott, wurde umgenannt in Meschach. Ich bin verachtenswert, ich bin erniedrigt. Und der andere Freund, Asaria, Gott hat mir geholfen. Er hat mir gut getan, er hat stets eingegriffen. Er wurde Abednego genannt, Sklave des Negos. Was für eine Erniedrigung, wenn dir einfach so zack der Name weggenommen wird. Ich glaube, wir haben unsere Namen nicht nur bekommen, damit wir wissen, wann wir angesprochen sind und wann nicht. Ich glaube, alle unsere Namen sind von unseren Eltern mit viel Liebe in uns hineingelegt worden. Sie sind geprägt von dem Umfeld, in dem sie gerade waren. Sie sind geprägt von einer Person, mit der sie diesen Namen in Verbindung bringen. Und ich sag euch, ich habe 6 Kinder. Und zu meiner Zeit gab es noch nicht diese Ultraschalls, die so schnell gesagt haben, Mädchen oder Junge, hätte ich auch gar nicht gewollt. Aber ich musste mit meinem Mann schon einiges diskutieren, bis wir endlich den Namen hatten, der uns beiden gefiel und von dem beide fanden, ja, ja, super. Und so glaube ich auch, ist es nicht so easy, einfach nur mal schnell den Namen wegzuradieren. Aber Daniel, Gott ist mein Richter. Wenn ich denke, wie man da dann als Eltern so reagieren kann. Hey Bürschle, wenn jetzt nicht tust, wie du sollst, der Herr wird dich schon richten. Und wenn er gemobbt wird von seinen Kumpels, kommt er nach Hause und dann sage ich, okay Junge, Gott wird ihnen ihre gerechte Strafe geben. Und wenn ich dann zu diesem Denken noch das andere obendrauf nehme, Richter, was für ein Bild haben wir heute hier von Richtern? Was tun Richter? Wozu braucht es überhaupt Richter? Richter sind dazu da, Gesetze schauen, dass Gesetze umgesetzt und gelebt werden. Wozu sind denn eigentlich Gesetze da? Gesetze sind da, so habe ich das gelernt, dass das Zusammenleben in einer Gruppe oder in der Gesellschaft funktionieren kann. Aha, okay, man stellt Regeln auf, macht Gesetze und dann werden sie kultiviert. Aha, es entsteht eine Kultur. Aber halt, brauche ich eine Kultur? Ich habe herausgefunden, dass wir, je mehr Kultur wir haben, je weniger orientieren wir uns an Gott. Warum? Gott hat uns nämlich ganz klar gesagt, wie er sich das vorstellt, wie wir leben sollen, in einer Welt, die nicht nach seinen Werten lebt. Wenn wir uns an Gottes Gebote, nicht Gesetze, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, dann haben wir ein gesegnetes Leben, das hat er uns versprochen. Und dann werden wir in dieser Gesellschaft auch segnend unterwegs sein. Ja, je weniger von Gott da ist, je mehr Kultur brauchen wir. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, Kultur ist irgendwie, ja, ist halt so entstanden. Kultur ist nie neutral, Kultur hat immer einen Inhalt. Aber was hat denn jetzt nur Daniel gemacht mit dieser Kultur in Babylon? Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisgesetze seines Gottes halten. Er hatte Aspenas um die Erlaubnis gebeten, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Hier ist etwas ganz Entscheidendes drin. Ich glaube, wir sind allesamt Kulturbeutel. Kulturbeutel mit irgendetwas gefüllt, von dem wir uns gar noch nie überlegt haben, wie bin ich, was mache ich, warum mache ich das? Mach den Kulturbeutel auf, lass die Menschen reden, lass sie handeln und du wirst sehen, wer sie sind. Du weißt, was in ihnen drin steckt. Kulturbeutel sind ganz unterschiedlich, je nachdem, je nach Person. Das ist meiner, aber keine Angst, ich habe noch 6 zu Hause, weil der würde mir nicht reichen. Der ist eindeutig von einem Teenie, weil Seife und Zahnbürste und Zahnpasta ist völlig unwichtig, braucht es absolut nicht. Der Einzige, der vernünftig unterwegs ist, ist mein Mann. Der weiß, was es wirklich braucht, um gut zu riechen und gut auszusehen. Ja, du kannst dich entscheiden, willst du ein Kulturbeutel sein oder machst du so wie Daniel, du entscheidest dich in deinem Herzen, dass du die Werte Gottes leben willst. Eine Entscheidung ist gefragt. Und ich sag's dir, ich habe mich entschieden, ein Kulturtäschchen zu sein. Nein, kein Kulturtäschchen, sondern ein Herztäschchen. Ein Herztäschchen, ich möchte mein Herz auch füllen mit den Geboten meines Herrn. Das ist ein wichtiger Punkt, in einer Gesellschaft gut leben zu können, die andere Werte vertritt. Gott ist mein Richter, hat plötzlich ganz eine andere Bedeutung als dieses Richtende, dieses Mahnende, diesen Zeigfinger. Gott ist mein Richter, verschiebt sich dann plötzlich hier rüber und wir haben Gott als unseren Leuchtturm. Gott, nach dem wir uns richten können. Gott, der uns sagt, was wir tun können, damit wir in dieser Welt als Gesegnete hervorgehen. Einfach mal so kurz den Namen umzunennen bei diesen Jungs, ist schon richtig krass. Und ich weiß nicht, wie das die Jungs dort umgesetzt haben. Weil die Eltern, die haben in ihre Herzen und auf sie hinauf, Daniel oder Daniela, du, Du sollst dein Leben nach Gott richten, ganz bewusst hineingelegt, weil sie möchten, dass dieser Mensch sich nach Gott ausrichtet. Welche christliche Eltern wollen das nicht, dass sie sich nach Gott ausrichten, ihre Kinder? Das ist der Haupt, das ist mein Hauptanliegen als Mutter. Das ist das, was ich meinen Kindern am allermeisten wünsche. Ja, du hast gemerkt, du musst Werte festsetzen, du musst in deinem Herzen dich entscheiden, dass du diese Werte leben willst. Wie, um Himmels Willen, kannst du Gottes Werte leben? Schau, im heutigen Computerzeitalter soll es für euch eigentlich gar keine Frage mehr sein, wie man das macht. Weil, wenn du einen anständigen Output willst, musst du einen anständigen Input geben, oder? Weil der Computer lässt dir einfach schlicht und ergreifend das raus, was du reingegeben hast. Ein bisschen anderen Quatsch auch noch. Aber du kannst maßgeblich entscheiden, was du für einen Output hast. Geh hin! Gott hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben. Lies in der Bibel, egal ob elektronisch oder so altgebacken hier wie auf dem Papier. Ja, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, setz dich mit Menschen zusammen, die sich auch mit dem Wort Gottes beschäftigen, und dann studiert das Wort und schließt es in eure Herzen ein, macht diese Entscheidungen. Macht gute Inputs, dass die Outputs so werden, dass du Gottes Werte leben kannst. Und weißt du, was dann automatisch passiert? Du weißt plötzlich, wer du bist. Ich finde, wir leben in einer sehr großzügigen, sehr toleranten Welt. Da darf jeder sich finden, jeder sich testen, und die Persönlichkeit wird so hochgeschrieben. Aber ich finde gleichzeitig, wir leben in einer Welt, die so wenig integre Persönlichkeiten haben. Wir haben so viele Menschen mit kranken Persönlichkeiten, die orientierungslos hin und her gehen und überhaupt nicht wissen, wer wir sind. Anders ist es bei uns Gotteskindern. Gott sagt uns ganz klar in seinem Wort: Du bist mein Kind. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe dich erschaffen im Mutterleib. Es gibt kein Mühe an dir, dass Gott, dass ich nicht so gewollt habe. Sag ein Ja dazu. Egal, was deine Gefühle sagen, egal, was deine Leistung sagen, egal, was dein Bankkonto sagt, egal, was deine Freunde sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du bist von mir geschaffen als Mann oder als Frau. Daniel, Herrin, Hilfe. Gender ist nicht ein Problem von der heutigen Gesellschaft. Gender ist auch ein Problem von Babylon. Diese Thematik haben wir schon immer gehabt, und schon immer haben Menschen, die sich zu Gott gestellt haben, hier hinstehen müssen und sagen: Gott hat mich als Mann oder als Frau gesehen. Und ich sage euch, dieser Mainstream, der gibt Gas. Gesetze werden gemacht, da schlackern euch die Ohren. Ich arbeite, wie gesagt, in einer Kita. Wie viele Weiterbildungen, die wir im Bereich Gender bekommen, und die wollen unbedingt, dass wir da hingehen. Weil die wollen die Kinder schon umformen, wollen diese Sexualitätsgedanken. Sexualität ist etwas, was man frei entscheiden kann. Und ein Journalist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat das sehr gut beschrieben. Denn die Gender-Theorie ist eine sozialrevolutionäre Ideologie, die darauf zielt, die Geschlechterrollen zu zerstören, weil sie diese Rollen für künstlich, also beliebig formbar hält, und das Mainstreaming-Konzept ist eine politische Technik, die das durchsetzen soll. Wir haben als pädagogische Einrichtungen einen klaren Auftrag vom Kultus, Gender in unseren Kindergärten und Schulen umzusetzen. Aber ihr, liebe Eltern, habt einen klaren Auftrag von Gott, eine christliche Sexualerziehung umzusetzen. Und dazu müsst ihr eben auch nochmal wissen, wie sieht Gott die christliche Sexualerziehung? Die christliche Sexualerziehung fängt damit an, dass Gott dich als Mann oder als Frau geschaffen hat. Punkt. Geschlechterrollen sind nicht mit geschlechtlichen Identität gleichzusetzen. Auch Männer sind gute Erzieher und Frauen sind gute Pilotinnen. Gott hat mich bewusst so geschaffen als Mädchen. Ich bin wertvoll an jedem Teil, der an mir angewachsen ist oder eben nicht. Gott hat mir ein Schamgefühl gegeben. Ein Schamgefühl, das mich davor schützt, dass ich verletzt werde, aber auch ein Schamgefühl, das mich davor schützt, andere Menschen zu verletzen. Und Gott hat uns Sexualität gegeben. Sexualität als Geschenk für die Ehe. Weil ja Ehe sonst so ein stressiges Ding ist, sollten wir wenigstens einen Bereich haben, wo wir Spaß haben. Auch wir Christen dürfen Spaß haben. Okay? In der Ehe hat er uns als Geschenk gegeben. Geht hin in die Schulen, geht hin in die Kindergärten, macht eure Meinung kund, sagt, wenn euch etwas schräg reinkommt, habt Mut, für euren Gott und eure Werte einzustehen. Wenn ich so bin, wenn ich wie Daniel die Kultur verändern will, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie mache ich das? Und dabei bin ich auf ganz unterschiedliche Praxen gestoßen. Und zwar gibt es da die eine Praxis, die ist bibelfest, die ist bibeltreu, die weiß genau, was in der Bibel steht und die weiß genau, was Gott von ihr will. Und das, was ihr macht hier, liebe Leute, das ist total daneben. Das ist total daneben. Das Gesetz, das Buch, die Bibel steht über allem. Ihr könnt es vergessen. Ich sage euch, was ihr macht. Ihr werdet in der Hölle landen, mit euch wird es für immer vorbei sein. Oh, sehr ansprechend, diesen Glauben will ich unbedingt auch haben. Oder dann gibt es den anderen, der das Wort Gottes versteckt hinter dem Rücken und sagt, Gott hat alle Menschen lieb. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der Gott nicht liebt. Du kannst nichts tun. Alles, was du tust, ist total okay. Was machst du dir Sorgen über Sünde und nicht in den Himmel kommen? Nein, nein, bei Gott ist alles okay. Die liberale Schiene. Ich habe mich entschieden, ich schaue mal kurz in der Bibel nach. Ich musste gar nicht nachschauen, weil ich weiß es nämlich ganz genau. Die Geschichte von der Ehebrecherin. Es gibt ja diese Geschichte, wo Jesus nach einem längeren Marsch am Boden sitzt und ein bisschen Pause macht. Dann kommt eine lärmende Gruppe auf ihn zu, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und haben eine Frau im Schlepptau, eine Ehebrecherin. Jesus sitzt gechillt am Boden, malt etwas in den Sand und dann kommen die auf ihn zu. Hey, ich weiß nicht, die da hat Ehebruch begangen. Wir haben mindestens 10 Zeugen, wir haben es gesehen. In den Schriften steht, sie soll gesteinigt werden. Jesus, stimmt das oder stimmt das nicht? Jesus bleibt immer noch gechillt, schaut mal nach oben und dann fragt er oder sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann, was ist passiert? Lest selber. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Johannes 8, Vers 10 und 11. Das ist der Weg der Gnade. Das ist der Weg, wie wir Menschen darauf hinweisen können oder wenn wir in eine brenzlige Situation kommen. Das Übel benennen, aber nicht gleichzeitig den Stein werfen, sondern klar benennen, nicht verurteilen, aber die Entscheidung, sich für eine gottgewollte Handlungsweise zu entscheiden, offen lassen. Wie kann ich in einer Welt leben, die Gottes Maßstäbe nicht vertritt? Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist mein Konfirmationsvers. Das ist ein Vers, den ich tief in meinem Herzen trage und der mir sehr wertvoll ist. Im heutigen Deutsch übersetzt heißt er, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ja, wenn wir in diesem Wissen, dass Gott uns alles zur richtigen Zeit gibt, leben, dann können wir jetzt nämlich getrost wandern. Lasst uns nun gestärkt babylonisches Terrain einnehmen. Am Ende der Predigt können wir doch dann sagen, dass es für Daniel doch nicht ganz so ein Dilemma war. Ja, er hat den Spagat aushalten müssen. Ja, die babylonischen Könige und die Geschichte Israel ist nicht aufgelöst. Und doch, ich finde, Daniel ist wirklich mit einem erwünschten Resultat gestorben. Er hat in einer Welt mit anderen Werten seine göttlichen Werte gelebt und dadurch die Menschen Gott näher gebracht. Daniel, der Erzengel, sagt von ihm, ein Mann, den Gott liebte. Namen haben eine große Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du weißt, was dein Name bedeutet. Hast du dir das schon mal überlegt oder mit deinen Eltern darüber gesprochen? Vielleicht weißt du sogar, dass dein Name eigentlich aus einem Grund dir zugeteilt worden ist, den du gar nicht mehr so möchtest. Du empfindest ihn nicht als Segen, sondern vielleicht eher als Fluch. Dann leg das ab und gib deinem Namen eine neue Bedeutung. Die Säule hier, sie steht für Götzendienst. Diese Säule wurde aufgebaut und das ganze Volk sollte sich vor ihr niederknien. Ein Götze sollte angebetet werden und Daniel hat sich entschieden, hier knie ich nicht runter. Mein Gott im Himmel, für den stehe ich. Es steht ein Entschluss an vielleicht. Steh auf und entscheide dich, nicht Kulturen zu dienen, die dich von Gott distanzieren. Entscheide dich, ein Herztäschle zu werden. Nimm dir im Herzen vor, Gott zu dienen. Daniel hat sich entschieden, nicht einfach wie alle anderen vor der Säule sich zu verbeugen. Vielleicht geht es dir heute auch so, du willst dich nicht mehr verbeugen. Vielleicht hast du dich schon lange entschieden, Jesus, ich möchte zu dir gehören, ich möchte zum Volk Gottes gehören, das hier noch nie in eurer Welt lebt, die uns so manches Daniel-Dilemma aufträgt. Das müsst ihr jetzt aushalten und ihr müsst warten. Mittlerweile seid ihr gleichgültig geworden. Ja, ich merke, ich bin auch nur ein Kulturbeutel. Ich möchte heute aufräumen, ich möchte heute stehen für dich, ich möchte gehen. Vielleicht aber gehörst du zu den Leuten, die sagen, hey, das ist für mich heute der Zeitpunkt. Ich will nicht mehr einfach nur als Kulturbeutel, der nicht so richtig weiß, an was er jetzt hinterher rennt, leben. Ich möchte mein Leben verändern. Ich möchte Dinge, die mich belasten, loswerden. Ich möchte bekennen, denn ich bereue und das Gnadengeschenk von Gott annehmen. Ich brauche keine Opfer zu bringen. Gottes Geschenk ist für dich bereit. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus ist gestorben mit offenen Armen für dich und für mich. Du kannst in seine Arme kommen und das Gnadengeschenk annehmen. Vielleicht möchtest du jetzt mit mir hier aufstehen und sagen, nein, ich bleib nicht einfach nur sitzen. Ich stehe auf, hier und jetzt, als Zeichen für mich. Ich habe mich entschieden, Gottes Werte neu in meinem Herzen bewusst zu machen und nach Gottes Werten zu leben. Dann darfst du jetzt gerne aufstehen. Lieber Vater, du siehst jetzt hier die Menschen stehen. Du siehst, wir wollen uns nicht beugen vor Götzen. Götzen, die Menschenfurcht beinhalten können. Götzen, die ein Haschen nach Reichtum beinhalten können. Götzen sind die, die uns ablenken wollen, dass du unser Höchstes bist. Ich möchte dich bitten, dass du aufräumst in unseren Herzen, dass du uns hilfst, deine Werte zu leben, unsere Werte neu zu überdenken und zu überdenken, was für uns persönlich dran ist. Wir stehen auf für dich, wir wollen gehen für dich. Himmlischer Vater, ich bitte dich um deinen Segen, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, der in unsere Herzen hineinkehrt, der uns kräftig, mächtig macht, für dich hinzustehen in einer Welt, die andere Maßstäbe hat. Deine Werte sind gut, o Herr. Danke. Amen.